Tag auch, herzlich willkommen, Hallihallo und Hummel Hummel zu einer neuen Folge von Wir sehen was, was ihr nicht seht, dem inklusiven Podcast mit Werner Mommsen
und Tamara Tammy Keitel. Ja. Hallo.
Wir sind wieder da, es ist November, es ist eine graue Zeit, es ist Corona-Zeit, wir haben schlimme Zeiten. Tammy, wie geht's dir?
Also mir geht's noch ganz gut, obwohl ich das Gefühl habe, immer im Herbst und Winter, dass mir andauernd kalt ist. So. Also irgendwie 90% des Tages friere ich, aber ansonsten geht's mir gut.
Und psychisch so mit den Corona-Zahlen, das macht ein bisschen Angst, oder?
Ja, irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, dass man das immer, also ja, es ist nicht mehr, also für mich ist es nicht mehr so spürbar direkt, weil ich das Gefühl habe, viele Sachen laufen normal, obwohl die Zahlen steigen. Letztes Mal hat man schon längst einen Lockdown gemacht und jetzt ist es halt so anders irgendwie. Und man weiß immer nicht, was einen erwartet. So, das ist so diese Verwirrtheit, diese Ungewissheit, das ist ein bisschen, was nervt einfach, weil es geht einfach nicht weiter. Also es wird wieder schlimmer, dann wird es wieder besser. Also es hört einfach nicht auf und das ist so anstrengend irgendwie.
Ja, und man hört von immer mehr Leuten, die sagen, ich kenne einen, der hat einen Impfdurchbruch. Ne? Und das ist, es wird Zeit zum Boostern. Wann wird in Alsterdorf geboostert?
Also wir haben jetzt Termin zwischen den 1. und den 10. Dezember. Aber da werden wir noch weitere Informationen nächste Woche irgendwann bekommen. Das wird dann diesmal im Alster-Spektrum gemacht, nicht in der Bana 16 wie die beiden Male vorher.
Ja.
Und ja, bin ich mal gespannt, ob ich die dritte dann auch so gut wegstecke wie die ersten beiden.
Ja, das hoffe ich, ne?
Weil ich war ja doch zum Glück recht nebenwirkungsfrei.
Das ist gut, ja. Das wünschen wir den meisten Leuten und die das noch nicht gemacht haben, auch selbst wenn man Nebenwirkungen hat, man kann sie überstehen, nach ein, zwei Tagen sind sie spätestens weg und es ist trotzdem nur eine leichte Grippe und danach ist man sicherer. Also wenn ihr das hört und noch am Überlegen seid, sonst ruft an, vielleicht könnt ihr auch nach Alsterdorf mitkommen, vielleicht können wir da was arrangieren, weil wir noch einen Skeptiker hier im Programm haben oder was, ne? Ja, wir sind in unserem Weltraumstudio hier. Ich weiß nicht, ob Matthias Maurer von oben zuguckt. Der ist ja quasi nebenan, kann man sagen.
Jo, nee, die Nachbarschaft.
Ja, man muss sagen, zwischendurch wird immer gebohrt, das ist Matthias, die sind auf der ISS, das ist ja nebenan. Die müssen den Weltraumschrott noch wegarbeiten, ne?
Ja, genau.
Verfolgst du das alles?
Ja, soweit es geht. Also wohl das letzte Undocking und sowas. Also da sind ja auch wieder welche weggeflogen von der ISS. Das habe ich so ein bisschen verpasst, aber ich versuche es zu verfolgen.
Das ist gut. Wir haben heute auch einen Gast in unserem Weltraumstudio. Der ist quasi auch mit seiner Raumsonde schon angekommen und angedockt. Das ist Andreas Grützner von Klappe auf, dem Kurzfilmfestival. Andreas, herzlich willkommen.
Ja, hallo, schön, dass es endlich geklappt hat, da zu sein, auch wenn ich jetzt nicht persönlich da bin, wie das so ist, aber zumindest virtuell.
Ja, du hast auch in deinem, Filminstitut, könnte man was sagen, hast du auch einen Corona-Fall gerade, ne?
Ja, ich arbeite ja an so unterschiedlichen Ecken und zum einen bin ich ja auch in Alsterdorf in der Mitarbeitervertretung und da hatten wir jetzt gerade einen Fall und ich bin da sogenannte Kontaktperson 1, wie sich das so nennt und bin da jetzt so ein bisschen vorsichtig und halte mich ein bisschen zurück. Von daher sitze ich hier in meiner privaten Raumkapsel sozusagen.
Aber alle Tests bis jetzt negativ?
Ja, bei mir sind alle negativ zum Glück und ich hoffe, das bleibt so.
Musstest du in Quarantäne dafür oder ging das jetzt ohne?
Nee, das ist ja so ganz schwierig mit diesen ganzen Regelungen. Ich musste mich da auch erstmal schlau machen. Also man ist jetzt nicht unbedingt in Quarantäne, aber soll halt dann in Kontakten eine FFP2-Maske tragen und natürlich Kontakte reduzieren. Aber eine wirkliche Quarantäne für Menschen, die geimpft sind, gibt es da nicht mehr.
Ach so, das gibt es gar nicht mehr. Ach,
krass. Das ist so ein Hin und Her, du.
Ja, man blickt einfach nicht mehr durch. Jetzt habe ich mal zwei Wochen schön, kann ich mich hinlegen.
Nee. Aber du darfst ja keine Kontakte haben, dann darf dir auch keiner was zu essen bringen. Da musst du es auch noch selbst besorgen. Da hast du auch nichts davon, oder?
Nee, das bringt dann auch nichts, das stimmt.
So, aber wir wollen nicht noch länger über Corona reden. Die Scheiße haben wir dich schon so lange an Hacken. Wir wollen über deine Arbeit reden. Du bist Filmemacher, du hast ein Festival, das heißt Klappe auf. Erklär du uns doch einfach, was ihr da macht, bevor ich jetzt versuche, dazu erklären, dass wir doch nur ein Hype.
Ja, also Klappe auf. Wir haben das 2012 gegründet. Ziel dieses Festivals war und ist es nach wie vor, dass wir halt die Filme, die wir zeigen, so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen wollen. Dann kommt man natürlich ganz schnell auf das Thema Barrierefreiheit. Das ist so ein Thema, was für uns ganz wichtig ist. Dann, was auch für uns wichtig ist, quasi so eine, wie nennt man das so schön, schwierige Worte dafür, inklusive Beteiligungsgesellschaft oder wir wollen einfach mit vielen unterschiedlichen Menschen zusammen ein Festival organisieren und haben dann halt ein Team zusammengestellt mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Und das die ganze Organisation des Festivals ist eigentlich das Festival. Wir sind 2 Jahre immer am Planen, dann haben wir 3 Tage Festival und dann fangen wir wieder an zu planen. Und da gibt es ganz viele Projekte, die wir nebenbei machen. Und wir haben uns eine eigene Struktur gebildet, wer wie was wann macht. Und genau, das ist uns wichtig. Und genau.
Und ja, sag mal, Festival, was heißt das, 3 Tage, was macht ihr? Man guckt 3 Tage Filme?
Ja, wir gucken 3 Tage Filme. Also das Festival an sich sieht dann so aus, also wir haben jetzt dieses Jahr zum Beispiel, machen immer einen Aufruf, um Filme zu bekommen, so ein Jahr vorher oder ein Dreivierteljahr vorher, eigentlich ein Jahr vorher. Und da haben wir dieses Jahr 2500 Kurzfilme eingereicht bekommen. Die müssen wir dann alle gucken und sichten und uns entscheiden, welchen nehmen wir. Und letzten Endes kommen dann dieses Jahr 34 Filme aufs Festival. Die werden dann in 5 unterschiedlichen Wettbewerbsblöcken gezeigt. Dann haben wir immer auch so ein Rahmenprogramm. Das wird dieses Jahr das Thema Tourette sein. Und dann wird Bana 16 hat eine Carte Blanche bekommen von uns. Also sie können machen, was sie wollen. Und 70 Motion wird da ein kreatives, verrücktes Programm machen, auch in einem Rahmenprogramm. Dann haben wir immer eine Party im Gängeviertel, immer am Samstag. Die ist eigentlich auch immer sehr schön und dauert immer lange. Genau, und dann haben wir auch was ganz Interessantes oder was zu unserem Konzept gehört. Wir vergeben dann ja auch Preise. 5.000 Euro vergeben wir an prämierte Filme. Und die Jury, die die Preise vergibt, besteht halt auch aus einer Person, die blind ist und einer, die gehörlos ist. Es sind 5 Personen, aber wir wollen halt auch in der Jury praktisch unterschiedliche Menschen zusammenbringen, die sich dann darüber unterhalten, welche Filme preiswürdig sind. Das ist auch mal ganz spannend so zu beobachten. Also die Leute, die die Jurybetreuung machen von uns, ich schnuppere da auch ab und zu mal rein. Das ist irgendwie ein ganz spannender Prozess, wie sich dann 5 Leute, eine blinde Person und eine gehörlose Person und noch 3 andere aus irgendwelchen Kontexten dann über die Filme unterhalten. Das macht total Spaß.
Ja, die haben wahrscheinlich sehr unterschiedliche Schwerpunkte auch, oder?
Ja, genau. Also die Schwerpunkte, also die Situation bei uns ist halt so, dass wir immer versuchen wollen, irgendwie auch so eine Vielfalt im Programm wieder zu spiegeln. Also wir haben jetzt nicht irgendwie nur Dokumentarfilme oder Kurzfilme oder Animationsfilme, sondern versuchen in jedem Programmblock eigentlich alle Genres so unterzubekommen. Das ist Dokumentation, Spielfilm, Animation, Experimentalfilm und genau. Die Genres so zu mischen, sodass irgendwie das auch ein buntes Programm wird. Genau, und so baut sich das dann immer zusammen. Also der ganze Entscheidungsprozess, also wir haben uns jetzt während Corona, glaube ich, jetzt so fast 80 Mal per Zoom getroffen, um die Filme auszusuchen. Und wir haben so ein Kartensystem, dass wir irgendwie sagen, wir gucken Film und dann gibt es so eine grüne Karte, eine blaue Karte und eine rote Karte, die jeder hat. Und dann, nachdem wir den Film geguckt haben, zieht jemand eine Karte. Ich habe die auch mal hier. Ja. Gerade diese Karten. Ja. Und dann, grün ist halt super, blau ist, na, müssen wir noch mal drüber reden. Und rot ist halt, gefällt mir nicht. Und so verdichten wir nach und nach das Programm. Und so hat jeder auch eine Stimme, auch Personen, die vielleicht irgendwie sich nicht trauen, jetzt gerade was zu sagen oder wie auch immer.
Wie viele Leute sind das, die das entscheiden?
12. Wir sind ein Team von 12 Personen, die sich halt dann treffen. Und das ist auch so das Kernteam. Also wir organisieren auch alles Mögliche. Das Team organisiert zum Beispiel den Trailer-Dreh oder die ganze Organisation, die Einladung der Filmemacher, die Hotelbuchungen und alles, was drumherum ist, Plakatgestaltung, Programmheft, das wird alles in diesem Team heraus dann organisiert.
Aber ist das nicht ein bisschen kompliziert, sich mit 12 Leuten zu einigen, welche Filme man nimmt? Also da gibt es doch bestimmt noch einige, ich sag mal, blaue Karten, wo ihr noch nicht wisst, was los ist, oder?
Ja, das ist halt auch irgendwie, das dauert halt lange, aber viele, also jetzt gerade bei den Filmdiskussionen über Film haben wir mittlerweile einfach auch schon, das ist immer sowas, das macht allen viel Spaß, aber es ist natürlich auch dann irgendwann, je näher man zu so einem Endergebnis kommt, auch irgendwie ganz schön kompliziert. Also wir sind dieses Jahr das erste Mal weggefahren. Wir waren auch im Forellenhof, um praktisch dann das Programm fertigzustellen. Da hatten wir dann 100 Filme über und aus den 100 haben wir dann die 34 Filme ausgewählt. Aber da haben wir dann 5 Tage lang zusammengesessen und gestritten. Und
was sind da eure Kriterien? Nach was guckt ihr, nach was sucht ihr?
Also die Kriterien sind eigentlich gute Filme. Also bei uns ist es halt immer so, also wir werden immer ein bisschen missverstanden, weil die Leute denken immer, weil wir ein barrierefreies Filmfestival machen, dann zeigen wir nur Filme von Behinderten oder Überbehinderungen. Und das ist halt komplett falsch. So, das kriegt man aber ganz schwer auch in die Köpfe der Leute rein. Wir haben natürlich einen Schwerpunkt von Themen bei uns, das halt sehr am Herzen liegt, auch so Filme zu zeigen, die irgendwie auch in so einem inklusiven Kontext entstanden sind. Das ist aber, die müssen aber auch gut sein. Das ist jetzt für uns nicht so, dass das irgendwie automatisch dann so Filme sind, die zeigen wir auf jeden Fall. Wir zeigen eigentlich alles, was gut ist. Also wir haben mittlerweile so ein, also für uns gut, das ist gut, ist ja jetzt kein Kriterium, aber so, wo wir das Gefühl haben, das gefällt uns natürlich, aber das passt auch zu unserem Publikum. Wir merken, okay, das könnte ein gutes Programm sein, das könnte irgendwie halt, das Thema könnte Menschen interessieren, die zu uns kommen. Und das sind auch so Kriterien, die wir haben. Und wir haben mittlerweile halt auch so viele Netzwerke, von denen wir halt auch Filme bekommen. Und es ist immer viel Arbeit, aber macht halt auch viel Spaß. Also wir haben vor Corona haben wir uns immer zusammengesessen, was gegessen und den ganzen Abend Filme geguckt, weil wir irgendwie alle freiberuflich arbeiten. Das ist ja keine Förderstätte oder Werkstatt, sondern wir arbeiten alle freiberuflich. Und von daher machen wir das alles immer am Wochenende und abends.
So. Und wer reicht da Filme ein? Was sind das für Leute, die damit machen?
Das ist unterschiedlich. Wir haben natürlich sind es viele Hochschulen, also Filmhochschulen, die ja teilweise Kurzfilme machen. Dann gibt es halt eine relativ große Kurzfilmszene, so auch in Deutschland. Aber wir haben aus 98 Ländern Filme bekommen. Also das ist schon auch mittlerweile sehr international geworden. Das sind die unterschiedlichsten Leute. Also länderspezifisch ist ganz interessant, dass wir bekommen natürlich viele Filme aus Deutschland, aber die zweitmeisten Filme bekommen wir aus dem Iran zum Beispiel. Iran ist ja ein sehr, sehr großes Filmland und dadurch, dass es da irgendwie anscheinend auch kaum Möglichkeiten gibt, Filme zu zeigen und natürlich auch eine politische Situation besonders ist, haben wir immer ganz viele Einreichungen aus dem Iran. So, das ist immer ganz spannend. Und genau, und ich glaube, das sind einmal die Szene von Kurzfilmmachern, das ist ja Macherinnen, die, das ist ja schon auch so eine eigene Spezies, sage ich mal, die halt irgendwie so das wirklich als ein Genre sehen und nicht so als Fingerübung für einen Langfilm, sondern sagen, das ist eine eigene Kunstform. Das ist dann, sind dann viele Leute, dann sind es natürlich Studenten und dann sind es natürlich Leute, die halt dann beides machen, Lang- und Kurzfilm und dann gibt es auch Leute, die haben einfach nur, die sind gar keine Filmemacher, sondern die sagen sich, ach, ich habe mal Lust, das zu machen, weil ich habe da ein Thema und ich probiere das einfach mal aus, weil die Produktionsmittel sind ja mittlerweile günstig geworden. Man braucht ja keine teuren Filmrollen mehr. Mhm. Das sind dann auch manchmal Leute und da gibt es manchmal erstaunlich gute Ergebnisse bei Menschen, die einfach mal anfangen, zum Beispiel mit dem Smartphone was zu drehen. Also das muss nicht immer als gleich so perfekt sein. Gute Idee da sein und ein bisschen Kreativität, dann kann man schon viel machen.
Stanley Kubrick hat mal gesagt, wenn man lernen möchte, wie man einen Film macht, muss man einen Film machen.
Genau. Besser kann man das nicht sagen, das stimmt.
Gibt es denn ein Motto? Gibt es vorweg ein Motto, nach dem ihr sucht? Oder kann man frei, egal was man möchte, machen?
Entschuldigung, das habe ich akustisch
gerade nicht verstanden. Gibt es ein Motto jedes Mal, unter dem die Filme zu stehen haben?
Entschuldigung, der Anfang habe ich nicht verstanden.
Gibt es ein Motto? Ein Motto, nach dem die Filme eingereicht werden?
Ja, wir haben dieses Jahr das Motto Achterbahn. Wir haben immer ein Motto, das denken wir uns immer aus. Und dieses Jahr hatten wir halt, haben wir dieses Thema, weil das war auch gerade in der Phase, klar, Beginn Corona, nach dem ersten Lockdown oder so. Und dann dachten wir, Achterbahn passt, weil das ist nicht so inhaltsschwer, aber beinhaltet natürlich so ein bisschen die Zeit. Ne? Das ist so ein Auf und Ab der Gefühle, der Emotionen, der politischen Ereignisse und so weiter. Und und fanden das ganz passend. Und genau, das ist das Thema. Und zu dem Thema rufen wir halt auf, dass Leute zu dem Thema einreichen. Wobei wir auch, muss ich ehrlich sagen, auch wir halten das sehr offen. Also Thema Achterbahn kann auch sehr viel sein. So, das ist aber auch immer, ist auch bewusst. Wir wollen jetzt auch nicht nur Filme haben, wo jemand in der Achterbahn sitzt und irgendwie sich übergibt oder so, sondern irgendwie schon irgendwie im übertragenen Sinne. Und dann ist natürlich auch wieder viel möglich.
Dann wäre so Ups, die Pannenshow wahrscheinlich, wenn ich jedes Mal übergeben würde. Ne? Sieht man denn die Handschriften der einzelnen Länder sehr stark? Also ist das so, du hast schon eben von Iran gesprochen, haben die denn alle irgendwie eine ähnliche Ästhetik, wenn die aus dem Iran kommen, oder ist da auch wieder eine große Bandbreite?
Nee, die Ästhetik im Iran, das macht es ein bisschen schwer. Die ist meistens, das ist filmisch oft, qualitativ ist das meistens sehr gut, so, also technisch. Die behandeln aber immer sehr schwere Themen oft. Also das ist schon oft sehr düster. Also so da schwer, teilweise ohne ohne Dialog oft. Und von daher ist es, wir haben dieses Jahr einen Film aus dem Iran dabei, aber das macht es manchmal ein bisschen schwierig, weil wir halt auch wollen, dass das auch so ein dass natürlich auch schwere Filme dabei sind, aber natürlich, dass das ein bisschen auch so ein bisschen ausgleicht. Und es ist eigentlich wirklich schwierig, im Moment Filme zu finden, die eher was Fröhliches haben, also Komödien oder sowas Positives. Also viele Filme beschäftigen sich mit nachdenklichen und schwierigen Themen. So, das ist echt schwer, sowas Fröhliches oder Auflockerndes zu finden. Da haben wir auch immer gesucht und wir haben immer gedacht, weil wir brauchen auch in jedem Block ein bisschen was so ein bisschen das Leben so nicht so in so düsteren Farben zeigt und so. Und das ist halt gar nicht so einfach. So.
Genau, ist immer so ein Fatih Akin halt dabei oder sowas?
Ein bisschen schwermütiger, habe ich den Eindruck.
Okay, ja. Habt ihr denn auch mal ein paar Promis dabei? Ich sag mal so Fatih Akin oder was? Irgendwie so einer, der da mitmacht?
Genau, der ist unser Schirmherr. Also, genau, der ist seit Anfang an auch Schirmherr, macht das auch gern, kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel Zeit er hat und so. Und genau, der ist dabei. Und dann kommen auch immer mal wieder so Leute in unsere Jury, die dann so ein bisschen so einen kleinen Bekanntheitsgrad haben. Und aber das ist jetzt nicht so der Fokus. Und die Kurzfilmszene, also hin und wieder sind da auch mal berühmte Schauspieler, die mal im Kurzfilm mitmachen, wenn sie sonst nichts anderes zu tun haben. Aber ansonsten ist es ja so eine Szene, die eher unbeachtet ist. Was es aber auch, was es irgendwie ganz schön macht, weil da nicht so diese, ich habe immer den Eindruck, diese Ellenbogen sind in der Kurzfilmszene noch nicht so ausgebreitet, weil man da kann man eh nichts verdienen und man kann auch nicht berühmt werden, großartig. Das schafft eine ganz angenehme Atmosphäre, weil irgendwie man ist dann irgendwie so, ja, ist eher so miteinander. Das gefällt mir ganz gut.
Klaus, jetzt muss ich mal eben unseren Klaus hier sagen, weil wir für alle, die das nur hören, wir haben ja auch sozusagen visuell das dabei. Und jetzt ist auf dem Bildschirm taucht irgendwas auf, was ich nur mit einem Auge sehen kann und Tammy mit ihren wenigen Sehkraft wahrscheinlich gar nicht. Ich weiß nicht, musst du was machen, Klaus, oder geht's noch so?
Nee. Nur wegklicken.
Er muss es nur wegklicken, das ist doch super. Ja. Ich wusste nicht, nachher ist er noch weg und wir haben den ganzen...
Updates.
Ach, du sollst ein Update machen, das machen wir nicht heute. Nee, das müssen wir jetzt heute nicht. Aber Andreas, du redest immer so von Blöcken. Was heißt denn das, wenn ich ins Kino gehe? Wie viele Filme kriege ich denn dann zu sehen, wenn ich einmal Eintritt bezahle?
Genau, also wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben ja mal so ein Festivalpass, dann kann man alles gucken. Und wenn man zu einem Wettbewerbsblock zum Beispiel geht, dann bekommt... würdest du 7 Filme gucken können in der Regel. Und dann ist es halt so, dass ein Schwerpunkt auch unseres Festivals ist, dass wir mal ganz viele Gäste haben. Also wir laden die Leute, die halt die Filme gemacht haben, zu unserem Festival ein und zahlen auch das Hotel und Reisekosten und so. Weil für uns ist immer wichtig, dass die Leute dann vor Ort sind und dann im Kino im Grunde die Filme dann auch selber präsentieren. Und das Setting im Kino sieht dann so aus, dass wir halt eine Live-Audiodeskription haben. Das ist halt eine Filmbeschreibung für Blinde. Die beschreiben die Filme, aber auch das Geschehen drumherum. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Gast auf die Bühne kommt, dann wird zum Beispiel geschrieben, ja, da kommt ein Mann mit, mittelalter Mann mit dunklen Locken auf die Bühne und was weiß ich, und beschreibt halt die Situation. Also das ist halt die Audiodeskription. Dann haben wir immer noch eine Schriftdolmetscherin dabei, die schreibt praktisch dann live mit, sodass praktisch dann die Personen, die nicht hören können, dann halt auch die Gespräche lesen können. Und dann haben wir auch noch eine Gebärdensprachdolmetscherin und Dolmetscher dabei, die halt dann das alles gebärden. Weil beides, man kann ja fragen, entweder wenn Leute gehörlos sind, dann reicht doch eins, aber es ist halt tatsächlich so, dass irgendwie nur von den Menschen, die unter einer Hörbeeinträchtigung die eine Hörbeeinträchtigung haben, können nur 2% die Gebärdensprache. Das heißt, 98% können die gar nicht. Von daher ist es halt immer wichtig, von daher haben wir auch alle Filme mit sogenannten SDH-Untertiteln untertitelt. Das sind halt Untertitel für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen. Die unterscheiden sich dahingegen, dass zum Beispiel dann auch beschrieben wird, wenn im Hintergrund zum Beispiel irgendwie eine Klospülung geht oder solche Sachen, die man irgendwie nicht, was man im Grunde genommen nicht erahnen kann, wenn man irgendwie gehörlos ist, dann wird das halt auch beschrieben. Und das ist so das gesamte Setting. Dann haben wir noch im Kino so eine Induktionsschleife verlegt. Die hat den Sinn, dass halt Menschen mit Implantaten, also mit so Cochlea-Implantaten und Hörgeräten, die kriegen nochmal so ein verstärktes Signal, sodass sie praktisch dann nochmal über ihre Hörgeräte dann einfach nochmal eine Verstärkung bekommen.
Aber genau, das heißt, wenn ihr jetzt einen normalen Film da laufen habt, wird dann auch nebenbei gebärdendolmetscht? Also hat man das alles gleichzeitig? Das ist ja auch, ich sag mal, kann ja auch ganz schön anstrengend sein.
Genau. Also die Gebärdensprache ist nicht während des Films. Während des Films haben wir die Untertitel, also die und die Gebärdensprache taucht dann auf, wenn Gäste auf die Bühne kommen.
Alles klar.
So dann, weil dann gibt es ja teilweise, wir haben ja auch teilweise Menschen, die gehörlos sind, die dann auch im Publikum sind. Und wenn wir natürlich Gespräche haben, dann muss es halt praktisch eine Möglichkeit geben, dass jemand, der aus dem Publikum zum Beispiel eine Frage stellt, als der die gebärdet, dass praktisch dann auf der Bühne jemand steht, der Gebärden lesen kann, dass wir das Publikum wieder übersetzen kann. Das ist halt dann irgendwie immer so ein Hin und Her. Und genau, die sind dann da, wenn geredet wird, sage ich mal. Genau.
Aber diese Audiodeskription, ich habe das ja noch nie so richtig gehört. Du hast das ja auch manchmal an, ne?
Ja.
Wie ist es denn so, ich sag mal, bei so einer Liebesszene? Jetzt knutschen sie. Jetzt, ich sag dir, jetzt holt er die Zunge raus. Oder aber was sieht das? Wie geht denn das?
Kommt drauf an, natürlich, auf die Szene. Also, wie viel Sprechzeit man auch überhaupt hat in so einer Szene. Also. Und auch je nachdem, wer dann den Text geschrieben hat oder wer das spricht, also ist ganz unterschiedlich. Also mittendrin kriegt man dann auch mal eine Beschreibung, wie die Leute überhaupt auch aussehen, wenn gerade wenig gesprochen wird im Film. Also ich sag mal, die Blindenwelt, das scheidet die Blindenwelt also auseinander. Also die einen finden das total klasse mit der Audiodeskription, die anderen finden das total doof, die sagen, das nimmt total die Spannung weg. Also was ich mir persönlich wünschen würde, dass das einfach mehr eine Selbstverständlichkeit wird, dass man es auswählen kann. Also wenn man es nicht haben will, muss man es ja nicht auswählen, aber dass es halt auch mehr Filme gibt, wo es eigentlich möglich ist. So. Weil ich habe zum Beispiel noch nie einen Horrorfilm gesehen, wo eine Audiodeskription drin war. Aber Blinde gucken ja nicht nur Kulturfilme oder gucken nicht nur Blindenfilme, sondern Blinde gucken vielleicht auch mal einen Horrorfilm und den möchte man dann auch beschrieben haben, wenn das Blut da spritzt oder so.
Wie geht denn das? Jetzt spritzt das Blut ungefähr 10 cm, es dauert irgendwann 3 Sekunden lang oder was? Ist es ungefähr dunkelrot oder was? Wie beschreibt man denn das?
Ja, weiß ich nicht, also keine Ahnung, dann würde dann halt die Stimme dann sagen so, ja, Michael Myers lauert in einer dunklen Ecke oder so und sticht jetzt gerade den Typen da ab oder, ach, keine Ahnung. Also,
ja, und das Auge hängt schon raus und das andere ist noch drin, aber wenn er jetzt so weitermacht, dann ist das auch gleich weg oder was?
Ne? Ja, so würde meine Beschreibung dann aussehen, also mich dürfte man für sowas nicht auswählen, ich würde eher daraus eine Komödie machen. Also.
Ja, das ist verrückt.
Ja, aber halt vom Ding her so, ne, Kulturfilme und sowas oder sowas wie Erbsenhäuser 6, ne, so ein ganz bekannter Film über der blinden Szene. Ja, das gibt's natürlich mit Audiodeskription, aber wie gesagt. Und wenn wir bei Kurzfilmen waren, einer meiner Lieblingshorrorreihen, das ist übrigens aus einem Kurzfilm entstanden.
Ja?
Die erste Idee war ein Kurzfilm und dann wurde daraus eine ganze Serie.
Welche denn, was war das?
Saw. Ah.
Andreas, wie bist du denn zum Film gekommen? Hast du ein Erweckungserlebnis gehabt? Hast du einen Film gesehen und hast gesagt, das jetzt, ich will auch Filme machen? Oder wie ist das gekommen?
Nee, das war, ich habe ja früher eigentlich hauptsächlich Musik gemacht und dann ich arbeite ja schon ganz lange in Alsterdorf, also schon ewig, also seitdem ich 17 bin. Und ich hatte mal irgendwann so eine Geschichte aufgeschnappt von einem Menschen, der da gelebt hat. Und mittlerweile leider verstorben. Und die hat mich halt so beeindruckt, dass ich irgendwie die aufgeschrieben habe. Und bin mit ihm so durch Deutschland gefahren, an so die ganzen Orte, an denen er gelebt hat. Und er hat immer so ganz eindrucksvoll erzählt. Und dann habe ich halt gedacht, irgendwie müsste man da einen Film draus machen. Und ich wusste nicht, wie geht das? Und keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwie gedacht, jetzt, dann habe ich angefangen, mich mit Film zu beschäftigen. Dann habe ich irgendwie Praktikas gemacht und bei allen möglichen Leuten mal über die Schulter geguckt und nach und nach. Und dann habe ich tatsächlich dann irgendwann angefangen, hatte ich das Gefühl, okay, ich weiß jetzt, wie es geht. Da fing gerade so Anfang der Digitalisierung, also es war noch Kinderschuhen eigentlich. Es gab die ersten Digitalkameras und dann habe ich versucht, ich hatte noch 5.000 Euro, die hatte ich aus einer Erbschaft von meinem Vater. Die habe ich dann da reingesteckt und habe dann noch irgendwie versucht, Sponsoren zu finden und alles Mögliche. Und tatsächlich hat das dann funktioniert. Ich habe ein bisschen Geld zusammengekriegt und habe dann diesen Film gemacht. Und der Film Hier spricht weiter. Das ist ein Dokumentarfilm, 90-minütigen. Und dann hatte ich halt das und dann dachte ich, okay, das ist irgendwie, macht ja total Spaß. Und habe dann irgendwie so angefangen, aus diesem Langfilm dachte ich irgendwie, es gibt da einfach so kleine kurze Sequenzen, die sind eigentlich total schön, die stehen eigentlich auch für sich. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich jetzt mal einen Kurzfilm draus. Und das lief dann irgendwie ganz gut. Und genau, und so hat sich das weiterentwickelt. Und so habe ich immer mehr praktisch dann mich mit Film beschäftigt und mir irgendwie Know-how rangeschafft. Also ich bin jemand, ich war nie auf einer Filmhochschule. Ich habe mir das halt so beigebracht. Also so, Tami, wie du schon sagst, ne, wenn man Filme machen will, dann muss man sie machen. Also das war bei mir halt so. Und so hat sich das einfach entwickelt. Und dann kam irgendwann die Idee mit Klappe auf, also wo ich gesagt habe, irgendwie jetzt arbeite ich schon in diesem Kontext und irgendwie muss ich das zusammenbringen. Und dann halt die Idee gehabt, irgendwie wieso mache ich nicht mit Leuten zusammen ein Festival? Und irgendwie so und so hat sich das dann auch wieder so entwickelt. Und ich mache ja auch so meine Filme, die ich halt dann so privat mehr oder weniger mache. Und da habe ich im Moment zwar nicht so viel Zeit, aber das ist halt auch immer was ich irgendwie total gerne mache, mir ein Thema zu suchen und zu sagen, okay, wie gehe ich damit um oder so. Und mache halt auch so Auftragsarbeiten oder so, aber das mache ich jetzt eigentlich eher immer weniger. So.
Hattet ihr auch schon mal Filme, wenn ihr Filme eingereicht bekommt, wo ihr gesagt habt, so, boah, nee, der Film ist so verstörend oder so schlecht, das können wir auf gar keinen Fall zeigen?
Ja, gibt es immer ganz viele, leider. Nee, das ist, glaube ich, die Situation ist jetzt einfach so, auch mit diesen 2500 Filmen, da ist wirklich auch viel Mist dabei, muss man sagen. Also das ist halt, es ist nicht immer gleich ein Film, wenn man irgendwie mal auf einen Auslöser drückt im Handy, sondern es ist halt schon, dass sie schon auch Gedanken machen und eine Idee haben und so weiter. Und da wird gerade auch der Markt ein bisschen überschwemmt. So, es ist schon irgendwie schwierig, dann irgendwie so das so zu sortieren, dass das irgendwie herausfinden. Also wir haben so eine Vorauswahl. Das machen auch drei Leute bei uns oder vier Leute bei uns aus dem Team von diesen 2500 Filmen. Die gehen einfach mal grob durch und gucken irgendwie, was da so überhaupt unserem Reglement entspricht und was man auch gleich auch sortieren kann. Also wir haben halt auch, wir gucken halt natürlich auch so dadurch, dass wir halt auch, wir wollen halt auch, im Moment ist ja die Situation auch die, dass man einfach auch bei Filmen darauf achten muss, was die bei anderen Menschen auslösen, auch gerade bei Kurzfilmen. Diese ganze Thematik der Triggerwarnung, ne? Also was wird praktisch durch einen Film unter Umständen bei jemandem angetriggert, bei Leuten, die Epilepsie haben oder eine gewisse Autismusform oder wie auch immer, dass dadurch natürlich, das wollen wir jetzt in unserem nächsten Festival auch machen, dass wir einfach bestimmte Filme so eine Triggerwarnung machen, damit Leute, die unter Umständen da in irgendwelche Panikzustände oder irgendwas auslösen kann, zumindest irgendwie wissen, okay, da kann ich jetzt irgendwie entweder rausgehen oder wie auch immer. Also so, das ist halt auch nochmal ein Thema, wonach wir auch ein bisschen nach den Filmen gucken. Also wenn da jetzt irgendwie nur totales Geflacker und Geblitze ist, dann zeigen wir den dann auch nicht, weil das letztendlich für unser Klientel zu ein großes Risiko wäre.
So. Was macht denn für dich einen guten Film aus?
Also für mich ganz persönlich ist es kommt immer darauf an, welches Genre. Also ich persönlich bin ja auch ein großer Freund von Dokumentarfilmen und mich interessiert, ich mag halt Geschichten, das müssen jetzt keine, und Menschen. Und wenn Filme praktisch nah an Menschen dran sind, ohne praktisch über Menschen was zu erzählen, sondern dass die Leute selber aktiv werden, dann finde ich das oft immer gut. Und ich merke halt auch bei Filmen, was mich immer total abturnt, ist zum Beispiel, wenn es einen Spielfilm gibt und es gibt da so Anschlussfehler. Ich finde, das ist oftmals bei Hollywood-Filmen oder so echt oft. Denn zum Beispiel sitzen zwei an der Bar, dann erst mal die eine Person hat die Zigarette an, Wenn man das nächste Mal wieder auf die Person kommt, dann ist die Zigarette abgebrannt und das Glas halb leer. Dann kommt man nächstes Mal wieder auf die Person, das Glas wieder voll und die Zigarette ist gerade angezündet. Und solche
oder die falsche Frisur.
Die bringen oft raus. Oder wenn Leute einfach, wenn schlecht gespielt wird, also schlechtes Schauspiel, das finde ich dann auch manchmal, dann bin ich nicht mehr drin. Also so, das sind so Sachen, ja. Und dann ist es natürlich subjektiv, Filmgeschmack. Das ist halt ja, irgendwie, entweder packt er mich und ich bin dann voll in der Materie drin. Also da bin ich auch relativ undogmatisch. Das kann auch irgendwie Mainstream sein oder was auch immer. Wenn das für mich, wenn es mich erreicht, dann ist es gut. So.
Bist du bei Netflix und Co. zugange? Ich meine, da ist ja eine Vielfalt an Filmen und da wird ja auch viel ausprobiert. Da ist ja wirklich auch viel Spannendes dabei. Verfolgst du das oder ist dir das viel zu viel?
Nee, ich gucke auch gerne Serien. Also gerade jetzt in der Corona-Zeit habe ich da viel Zeit verbracht, auch abends irgendwie mich einfach mal so ein bisschen vor die Glotze zu hängen. Ich nutze das schon, Netflix und so ein paar andere Streaming-Dienste. Es gibt auch tolle Serien, muss man sagen. Also so, da ist auch von der Qualität sind die oft gibt es einige echt sehr gute.
Hast du einen Tipp jetzt für aktuell? Was findest du im Moment gerade am spannendsten? Hast du was gesehen?
Im Moment habe ich leider nichts am Wickel. Das ist so ein bisschen, aber es gibt so einige Serien, die ich halt total toll fand. Irgendwie zum Beispiel Ozark ist eine Serie oder Killing Eve oder Breaking Bad fand ich zum Beispiel auch gut. Und Handmaid's Tale.
Oh ja, die habe ich auch gesehen.
So, es gibt so schon so sehr einige Serien, wo ich dann auch bei Serien finde ich halt, was mir da so Spaß macht, ist, dass man in so einen Suchtfaktor kommt. Das ist natürlich gefährlich, aber irgendwie so dann bis morgens um 4 vorm Fernseher sitzen, weil man nicht aufhören kann, das mache ich manchmal ganz gerne. So, also wenn die Zeit da ist. Aber und das funktioniert halt bei Serien. Wenn ich halt einen Film gucke, der ist dann vorbei. Aber so bei Serien, wenn man irgendwie es nicht schafft, irgendwie aufzuhören, irgendwie finde ich das auch ganz cool.
Das ist das Gute bei Netflix und Co., da muss man nicht warten, bis nächste Woche die nächste Folge kommt, sondern man kann einfach weiter gucken.
Ja, das finde ich auch immer brutal, wenn man wirklich dann auf eine Woche warten muss. Ich warte immer, bis die Staffel dann voll ist und gucke dann erst, weil das ist ja irgendwie...
Außerdem also so ging mir das bei Prison Break auf jeden Fall.
Dann schnell innerhalb von einer Woche, was vorher war.
Hast du einen Lieblingsfilm? So ein Klassiker irgendwo?
Ein Film, der mich auf jeden Fall in meiner Jugend total berührt hat, das war mein erstes Kinoerlebnis, war Nordsee ist Mordsee von Haag Boom. Also das war so ein Film, da bin ich wirklich, ich bin in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen, in Lichow-Dannenberg mit 200 Einwohnern. Und wir sind immer sonntags mit ein paar Kumpels und wir ins Kino und dann mit dem Fahrrad. Und dann lief dann irgendwann mal so Nordsee ist Mordsee und dann bin ich aus dem Kino gegangen. Ich habe mich total gefühlt wie Superman, bin auf meinem Klapprad dann nach Hause gefahren und dachte, ich hätte ein Moped und so. Also der Film hat mich total gekriegt. Und dann gibt es so Filmemacher, die mich interessieren. Also ich mag zum Beispiel viele Filme von Werner Herzog, finde ich, das ist jemand, der ich mag auch die einige Fatih Akin-Filme haben mir gut gefallen. Parasite war ein Film, glaube ich, dieser koreanische Film, der mich total gekriegt hat auch. Also ich habe jetzt nicht so ein Favorite an Regisseur, Regisseurin oder Genre oder so, aber ein Film von Fellini, La Strada, war einer, der hat mich auch total beeindruckt. Aber das ist auch schon ein alter Film, aber so. Aber ich mag eigentlich total gerne dieses Kinoerlebnis. Also das ist schon für mich eigentlich was so die Atmosphäre im Kino ist, ich immer sehr aufsauge, muss ich sagen. So.
Dieses Eintauchen, ne? Das kannst du zu Hause nicht, finde ich. Also es ist nie so dunkel zu Hause, man steht ja doch mal zwischendurch auf und holt sich was aus dem Kühlschrank und sowas, das macht man im Kino nicht. Ich finde auch, man braucht die große Leinwand, man braucht ein bisschen satten Sound und so.
Und einen Eimer Popcorn.
Ja. Popcorn weiß ich nicht, das finde ich schon wieder, wenn neben mir einer die ganze Zeit am Knabbern ist und das riecht die ganze Zeit nach Nachos und Popcorn, dann, aber gut, das akzeptiere ich, aber finde ich nicht so schön.
Nee, das stimmt. Ich fand ja jetzt gerade zur Corona-Zeit das total angenehm, dass so viel Platz im Kino war. Ja. Also als sie aufhatten, ne? Diese Regelung mit diesem Abstand, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber ja, ist natürlich schön, wenn es wieder voll wird, gerade für die Kinos.
Ja, deswegen. Du hast ja gerade gesagt, Parasite und so, Oscar-Film, ne? In letzter Zeit sind ja ganz viele Oscar-Filme, die so im Kino dann gar nicht so richtig erfolgreich waren, ne, oder?
Ja, das stimmt. Ist in der Regel ja auch ganz oft bei dem Gewinner der Berlinale, ne? Also das sind ja auch immer die Gewinnerfilme der Berlinale, sind in der Regel an der Kinokasse ziemliche Flops oft. Ja, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass es oftmals sehr künstlerische Filme sind, die halt auch nicht so ein breites Publikum oder politische Filme, die nicht so ein breites Publikum dann ansprechen. Aber ja.
Dein Lieblingsfilm ist wahrscheinlich ein Horrorfilm, ne? Oder was ist dein Lieblingsfilm?
2001, Odyssey im Weltraum.
Ja, den finde ich auch gut. Den
find Stanley ich auch Kubrick gut. Halt.
Ja, 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 das, der ist wirklich sehr gut gemacht, das muss man auch nicht sagen. Mhm. Subtil und
das
so.
Das glaubt mir immer kein Mensch, weil das Ding ist ja nun wirklich mega visuell. Also da wird ja irgendwie 88% des Filmes wird ja gar nicht gesprochen. Und ich als fast Blinde gucke dann das. Ich sehe, ja, ist so. Aber
gehst du denn auch manchmal ins Kino?
Ja, kurz vor, also im, warte mal, im Oktober war ich im Kino. Halloween Kills habe ich da gesehen.
Ist klar, ist klar. Sorry, aber...
Das ist eine Fortsetzung eigentlich von einem Film, der schon 2018 war. Also der, ja, so quasi wieder ein Strang aus der Halloween-Franchise mit Michael Myers und Co. Und das war jetzt der zweite Teil und es kommt dann noch Halloween Ends.
Musst du da irgendwo besonders sitzen, damit du das sehen kannst oder kannst du überall?
Ja, eigentlich schon. Also wenn die Leinwand ist ja schön groß und also ich muss nicht ganz vorne sitzen. Also ich kann auch in der Mitte sitzen, das ist gar kein Problem. Wenn ich nicht irgendwie Köpfe vor mir habe, meistens sitzt man ja dann erhöht, dann geht das schon.
Aber bei klassischen Filmen im Kino gibt es diese Diskretion nicht, ne?
Nö.
Bei Hollywood-Filmen oder so, also nö. Dass man sagt, ich bin halb, ich kann nicht schlecht gucken, kann ich mir bitte ihre Audiodeskription, das gibt's nicht.
Nö, also es ist nicht, nicht Standard halt, ne?
Ist ja schade, ne, oder?
Ja, ja, das ist halt, was ich meine. So. Also das ist halt blöde, dass das halt nur in bestimmten Zusammenhängen oder für bestimmte Filme gemacht wird. Aber das ist eben nicht der Standard, ne?
Habt ihr, du hast ja gesagt, ihr werdet oft darauf angesprochen, dass die Leute denken, ihr macht Filme mit Behinderten. Sind denn aber auch Filme eingereicht von Behinderten, also Inklusionsfilme mit Handicap und so?
Ja, 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 doch auch einige. Wir haben auch dieses Jahr auch in jedem Blog einen Film dabei. Also wir haben dieses Jahr relativ viele bekommen, die so aus dem Kontext sind und ja, ja, werden auch eingereicht. Also das finden wir natürlich auch immer gut. Genau, aber es gibt manchmal einfach auch so Filme, die sind dann einfach, passen dann einfach nicht. So, genau, aber das kriegen wir auch immer mehr. Das wird auch immer mehr, dass wir so praktisch dann auch, dass bei uns oder Leute, die Filme machen, wissen, dass wir offen dafür sind. Also es ist im Moment ja einfach auch so entwickelt, entsteht ja auch relativ viel, auch mit den, auch so, dass die ganze Thematik im Film, wieso soll praktisch ein Schauspieler einen Menschen mit Behinderung spielen. Wieso spielen sie sich nicht selber? Ne? Also ja. Da gibt es ja dann einfach diese auch diese Schauspielagentur Rollenfang, die halt dann auch eine Schauspielagentur ist für Menschen mit Behinderungen, die halt vermittelt werden auch an Produktionsfirmen und so. Und also wir freuen uns immer, wenn wir auch Filme bekommen, die aus dem Kontext sind. Auch gerade, mein Bana ist halt auch immer ein Stammgast da bei uns und machen auch immer Filme und das ist ja auch immer super so. Und es gibt aber leider nicht so viele wirklich so Produktionsfirmen, die quasi, so sage ich mal, inklusiv arbeiten. Gibt es leider nicht viele. Also im Filmbereich ist das relativ mau. Im Theaterbereich ist es schon ein bisschen mehr so, aber im Filmbereich ist dann doch oft irgendwie, wir machen mal einen Film über, aber nicht mit. So, das ist, ja.
Sind das spezielle Themen, die da angesprochen werden? Merkt man das? Oder ist das auch so vielfältig wie das sonstige Programm?
Ja, es sind natürlich oftmals die Thematiken, die quasi auch dann die Personen betreffen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel einen Film, den haben wir auch im Programm. Da geht es quasi so um zum Beispiel um sexuellen Übergriff. So, das ist ein Thema gewesen, innerhalb einer Werkstattsituation zum Beispiel, wo zwei sich, also das sind dann schon die Themen, die dann irgendwie die Leute betreffen, was dann oftmals dann auch sehr stark ist, finde ich. Als wenn es irgendwie so ein Bericht ist, ein Film darüber ist, was jetzt hier beispielsweise die Lebenshilfe für ein tolles Sommerfest gemacht hat.
So, ja,
das
ja.
Sind dann so Filme, die halt dann bei uns in der Regel nicht laufen werden, sondern es sollen dann schon Geschichten sein und irgendwie auch eine Art und Weise von, ja, eine Geschichte, die auch dann gut umgesetzt ist.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, ob es auch so abgedrehte Komödien oder sonst irgendwas dann
gibt. Gibt es auch, teilweise ganz, ganz verrückte Geschichten, die super sind oft. Ja, also die, wo einfach dann irgendwie mit auch dann so der direkte, die direkte Auseinandersetzung mit dem Thema Film und es gibt ja auch hier in Hamburg so eine Filmgruppe, die halt praktisch dann immer so Workshops machen. das sind so, das machen so Jugendfilm e.V., glaube ich, oder keine Ahnung, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die machen immer so Workshops im Herbst, dann treffen die sich 2 Wochen und machen Filme. Und dann kommen immer ein paar Filme raus und die sind oft immer recht lustig. So. Auch trashig, muss man immer ein bisschen gucken, ob so funktioniert, aber das ist halt auch oft immer ganz, auch so mit Augenzwinkern und irgendwie alles nicht so PC-korrekt und so, das ist immer ganz schön. So.
Ja, aber es ist ja ganz cool, wenn, ich meine, uns steht ja den nicht eingeschränkten, oder ich meine, letztendlich haben wir ja alle irgendwo unsere Einschränkungen, also ich ja sowieso und der mir auch hier, aber ich sag mal so, der steht ja sonst oft der Kopf im Weg, ne, weil man immer viel zu viel denkt. Ich meine, es ist ja nicht ganz einfach, den auszuschalten, und das ist ja ganz cool, wenn es Leute gibt, die da eben nicht so vor Kopf dran gehen manchmal, oder?
Absolut, das kann irgendwie nur gut tun. Also das merken wir auch bei uns im Team, das ist ja oft einfach manchmal so, wenn dann irgendwie so oft, wir haben ja auch Leute, die halt praktisch dann von der Filmhochschule kommen oder so, ne? Und manchmal ist es einfach ganz einfach, wenn man einfach mal so aus dem Bauch heraus dann so einen Film beurteilt und nicht unbedingt so analytisch, sage ich mal. So, das ist, finde ich, oftmals irgendwie erfrischender.
Du bist jetzt aber von Haus aus, hast du gesagt, bist du ja kein Filmemacher, du bist Erzieher, ist das richtig?
Nee, ich habe, gelernt habe ich Erzieher und Sozialpädagoge. Also ich habe dann Erzieherausbildung gemacht und dann Sozialpädagogik studiert und habe aber immer nur 20 Stunden gearbeitet maximal und habe dann nebenbei meine Film- oder Musiksachen oder anderweitige oder jetzt auch Klappe auf oder so, das hat ja mit meiner Arbeit nichts zu tun, dann immer so nebenbei gemacht. Also ich habe dann immer geguckt, dass ich so mit diesen 20 Stunden oder einer Halbtagsstelle so meine Miete zahlen kann und so die groben Sachen erledigt habe und den Rest konnte ich dann machen, ohne jetzt irgendwie zu gucken, muss ich da jetzt viel Geld mit verdienen, sondern kann die Sachen machen, die mir Spaß machen. Und dieses Modell mache ich eigentlich schon immer und das hat sich eigentlich auch bewährt. So.
Und das heißt, du bist ja seit 40 Jahren, hast du gesagt, ungefähr schon mit der Stiftung verbandelt, mit der Stiftung Alsterdorf. Wie hat die sich denn in der Zeit verändert?
Absolut. Das ist halt auch, das ist auch so ein Thema, was ich auch ab und zu mal filmisch verarbeitet habe. Das war natürlich eine extrem spannende Zeit. Also ich habe 1979 als 17-Jähriger angefangen. Da gab es ja gerade diese Umwälzung. Ne? Da gab es ja noch diese geschlossenen Abteilungen und die Leute wurden an ihren Betten gefesselt. Das war ja alles grausam. Und wir hatten damals dann irgendwie so Flugblätteraktionen gemacht und hier und da. Da war richtig was los und dann gab es ja auch dann diese Umwälzungsprozesse dann in den 80ern und so. Das war schon ganz spannend mitzubekommen, also und auch mitzumachen, also auch dann teilzuhaben an so einem Veränderungsprozess.
Heute hast du, welche Funktion hast du da jetzt in Alsterdorf?
Also ich bin nur, was heißt nur, aber ich bin nur ich bin stellvertretender Vorsitzender der Mitarbeitervertretung, also was normalerweise Betriebsrat heißt in nicht kirchlichen Betrieben. Und das mache ich 20 Stunden und das ist meine Tätigkeit. Also ich bin quasi raus aus der, sage ich mal, pädagogischen oder wie auch immer man das nennen will, Arbeit und bin halt quasi Mitarbeitervertreter. So, und das ist auch was mir total Spaß macht. Und gerade jetzt im Moment merke ich einfach, dass da einfach, das ist eine extreme Notlage, weil es einfach diesen großen Fachkräftemangel gibt und da halt auch wirklich muss man eigentlich fast zusehen, wie praktisch, sage ich mal, einige Wohngruppen und so weiter echt vor so einem Kollaps stehen, weil es einfach keine Menschen gibt, die arbeiten, die diesen Beruf machen wollen. Und da natürlich die Arbeit verdichtet wird. Und da ist natürlich für mich als Mitarbeitervertreter und für uns als Mitarbeitervertretung dann im Moment echt, ist es echt nicht schön mit anzusehen. Und wir versuchen natürlich dann, in welcher Form man zumindest ein paar Rechte stärken kann. Aber das ist dann auch ein Fachkräftemangel, den kann man jetzt auf Knopfdruck nicht mehr ändern, leider. Aber hätte man vielleicht zu einer anderen Zeit ein bisschen eine Schraube drehen sollen. Aber gut, das ist jetzt so. Aber das ist schon, finde ich, auch ein wichtiger Job. So.
Jetzt ist hier schon wieder unsere Lampe an, das heißt, unsere Sendezeit geht schon wieder dem Ende entgegen. Ich würde mal sagen, jetzt hast du doch mal die Möglichkeit, einen Aufruf zu machen, und zwar nicht für dein Festival, sondern dafür, dass Leute in Alsterdorf arbeiten. Sag doch mal, was ist richtig cool an dieser Arbeit? Warum sollte man unbedingt diesen Job machen?
Oh, das fällt mir schwer, weil ich im Grunde genommen finde, dass es, ich mag auch Alsterdorf und ich mag auch die Firma. Ich würde es, glaube ich, eher so sehen, dass es irgendwie echt wichtig ist, dass es Menschen gibt, die einfach soziale Berufe ergreifen, weil diese sozialen Berufe einfach Natürlich leider nicht finanziell einen da praktisch auf eine Südseeinsel katapultieren, aber man selber einfach wirklich ganz viel davon bekommt. So. Und das sind Sachen, die kriegt man in wenigen anderen Berufen. Und das würde ich, glaube ich, das kann ich nur jedem empfehlen. Da, man muss es ja nicht sein Leben lang machen und man muss es ja auch nicht irgendwie Vollzeit machen, aber sich da mal irgendwie so reinzuschnuppern, vielleicht mal irgendwo ein Praktikum zu machen oder das kann ich nur jedem raten. Weil das ist auf jeden Fall gut für die eigene Persönlichkeit.
Das merkt man an deiner Persönlichkeit, zumindest das, was wir bis jetzt kennenlernen durften, ist sehr menschenfreundlich, das klingt sehr gut. Wir freuen uns, dass du heute da warst. Wir hoffen, dass alle, die das jetzt eben gehört haben, seinen Aufruf sich doch sozial engagieren mögen, zumindest erstmal im Kopf und dann vielleicht auch noch aktiv. Seid nett zueinander, seid nett zu euren Mitmenschen. Lasst euch impfen, wenn ihr es noch nicht seid. Es ist wichtig, wir brauchen das alle.
Und bleib
gesund, ne, oder?
Genau.
Da ja, vielen Dank.
Nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank, dass du da warst.
Andreas, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Jo, danke euch.
Und schön, dass ihr zugehört habt und zugeguckt habt. Ihr wisst, ihr könnt das auf YouTube sehen oder auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Und wir sagen mal bis zum nächsten Mal. Euer Werner.
Und eure Tammy. Ciao.
Tschüss.